Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Gleich geht es um fünf Frauen, die in Hamburg einen neuen Literaturverlag gegründet haben. Den Eco-Verlag, in dem nur Bücher von Autorinnen erscheinen werden. Ich habe mit der Programmleiterin Heide Kluth gesprochen. Außerdem haben wir den historischen Reisebericht Der Charme von Marokko von Sophia Jablonska im Programm. Weiblich auch unser Auftakt. Die schottische Schriftstellerin Alice Smith hat sich der Idee verschrieben, innerhalb von 4 Jahren 4 Jahreszeiten-Romane vorzulegen. So etwas kennen wir auch schon von Karl-Ove Knausgård, um ein berühmtes Beispiel zu nennen. Aber während der Norweger in seinen Bänden eher meditativ über das Leben nachdenkt, hat Alice Smith anderes im Sinn. Mit ihrem Quartett will die Autorin austesten, wie sich politische Aktualitäten, Figurenerzählung und die jeweilige Jahreszeitenstimmung zusammenfügen lassen. Nach ihrem Band Herbst liegt nun der Roman Winter in deutscher Übersetzung vor. Brigitte Neumann hat ihn gelesen.
Ein Quartett über die Jahreszeiten zu schreiben, sei schon immer ein Traum von ihr gewesen, schrieb Ali Smith in der Tageszeitung The Guardian. Die beiden ersten auf Deutsch erschienenen Romane sind nun allerdings alles andere als nur nett. Band 1 mit dem Titel Herbst handelt von der verheerenden Stimmung nach dem Brexit-Votum 2016. Ein emotional fein ausbalanciertes Stück, das den Charakteren im Roman Priorität einräumt und ihnen Raum zur Entfaltung lässt. Das ist im eben auf Deutsch erschienenen Band Winter anders. Hier sind die Figuren in irritierender Weise auch Träger politischer Botschaften. Sie scheinen in ihre Rollen eingeschnürt. Die Kapitalistin, die Linke, die Heilige, der Romantiker. Und als hätte Ali Smith bemerkt, dass da etwas schiefgelaufen ist, lässt sie ihre Hauptfigur Sophia Cleves am Ende sagen:
Politik und Kunst sind polare Gegensätze. Ein sehr guter Dichter sagte einmal, wir schätzen Dichtung nicht, die spürbar Absichten mit uns verfolgt.
Der Hauptstrang des Plots spielt an Weihnachten auf dem Alterssitz Sophias in Cornwall. 4 Figuren stehen im Zentrum der Handlung. Arthur, ihr Sohn, ein junger Naturromantiker und erfolgreicher Blogger. Seine Seite im Netz heißt Art in Nature. Er schreibt über Schneekristalle, Pfützen und Wind. Seine Naturerlebnisse sind allerdings pure Fantasie. Er geht nie raus, sondern nur auf Google Maps. Diese Weihnachten bringt Arthur ein obdachloses Mädchen namens Lux mit zu seiner Mutter. Ihr zahlt er 1.000 Pfund dafür, dass sie zum Fest die Rolle seiner verflossenen Freundin Charlotte spielt. Die fand ihn unerträglich reaktionär, unter anderem wegen seiner harten Haltung zur Flüchtlingsfrage. Im Stillen gibt er ihr Recht. Seine Mutter Sophia, Ende 60, vermögende Geschäftsfrau im Ruhestand, lebt in einem sauber renovierten, weitgehend leeren 15-Zimmer-Haus, einsam und abgemagert, wie in einem Versteck vor der feindseligen Welt. Ihre Menschenangst zeichnet Ali Smith sehr mitfühlend als allumfassend. Sie betrifft Flüchtlinge, Nachbarn, Familie. Sophias Gegenspielerin ist die ältere Schwester Iris, eine ewige Kommunardin, die ihr Leben lang von Barrikade zu Barrikade wechselt. Sie war schon Frauen-, Friedens-, Umweltaktivistin, eine von Ali Smith eher holzschnittartig dargestellte Kümmerin, die an Weihnachten Heimaturlaub von ihrem aktuellen Job als Helferin in einem Flüchtlingscamp auf einer griechischen Insel hat. Die 4. Person lüftet bald ihr Inkognito. Lux, Tochter von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Ex-Jugoslawien, die in Kanada leben, kam nach England, um Shakespeare näher zu sein. Dessen Werk liebt sie, da kennt sie sich aus und damit, so legt Ali Smith nahe, auch mit menschlichen Beziehungen. Dass es ursprünglich Lux eigene Bedürftigkeit war, ihr Hunger und die Aussicht auf ein Bett, die sie zu Familie Cleves gelockt hatte, verschwindet hinter ihrem neuen Rollenauftrag. Lux ist der Engel der Versöhnung von Familie Cleves. Ali Smith, Heilsbringerin, wirkt nicht selten wie eine naive Unschuld, löst aber doch eine Katharsis aus. Wie eine Therapeutin findet sie für jeden den richtigen Ton. Sie füttert Sophia, unterstützt Iris und macht dem kraftlosen Arthur Mut. Nach 30 Jahren Streit liegen sich die Schwestern bald in den Armen und Arthur verliebt sich in Lux. Es ist wie im Schlager. Love is the answer and the answer is love. Aber so schnell und reibungslos geht es sonst noch nicht mal im Märchen Richtung Happy End. Dabei macht Ellie Smith genau dort ihre Anleihen, nämlich bei dem berühmten Klassiker von Charles Dickens, A Christmas Carol. Er ist die Folie für die Haupterzählung im Roman Winter. Darauf weist die Autorin selbst immer wieder hin. Der Geist der Weihnacht bearbeitet bei Dickens den hartherzigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge so lange, bis der sich zu einem mildtätigen Bürger bekehrt. Das Setting bei Ellie Smith ist ähnlich. Die kalte Sophia lässt sich von einer Lichtgestalt erweichen und verträgt sich wieder mit ihrer Familie. Dabei gelingen Ellie Smith in den Rückblenden anrührende Szenen, etwa über die nur wenige Tage andauernde große Liebe Sophias zu Danny.
Als sie Sex haben, und sie haben sofort Sex, kaum dass ihr die Haustür zugemacht hat, es ist der beste Sex, den sie je hatte. Und nicht wie Sex. Es ist, als werde ihr Aufmerksamkeit erwiesen, als werde sie gehört und gesehen, nicht gebumst, gefickt oder gevögelt, nicht wie Sex eben. Eher wie etwas, das sie noch nie, wie etwas, das sie nicht benennen kann.
Sophia hört wieder und wieder die Kirchenglocken läuten. Im Roman ein Signal für Schnitt und Rückblende, zum Beispiel in die Kindheit der Schwestern. Das Elternhaus mit dem jähzornigen Vater und der im doppelten Wortsinne nichtssagenden Mutter. Ellie Smith unterbricht ihren Haupthandlungsstrang aber auch für Traumerzählungen und politische Lektionen an die Adresse des Lesers. Zum Beispiel über die Grenfell Towers Tragödie, die Flüchtlingskrise, fremden- und frauenfeindliche Szenen im britischen Parlament. Gerade bei der Montage der politischen Passagen hat sie Probleme, die Texte ins Romangeschehen zu integrieren. Spürbar mit dem Anspruch geschrieben, viele politisch brisante Themen der Gegenwart aus linksliberaler Warte aufzugreifen, hat Smith ihre Charaktere geschwächt. Stellenweise sind sie kaum mehr als simple Bannerträger einer Botschaft. Selbst wenn die Leser mit der politischen Linie der Autorin sympathisieren sollten, sie dürften sich als Abladestelle für weithin bekannte Positionen benutzt fühlen. Aber es ist schließlich Winter. Da gerät auch eine exzellente Schriftstellerin wie Ellie Smith einmal ins Stocken.
Brigitte Neumann zu Ellie Smiths Jahreszeitenroman Winter, erschienen in der Übersetzung aus dem Englischen von Silvia Morawetz im Luchterhand Verlag. 320 Seiten, 22 Euro. Unter dem Dach der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland gibt es seit kurzem einen neuen Verlag. Ein junges weibliches Team ist künftig für den Echo-Verlag verantwortlich, der von diesem Frühjahr an nur Bücher von Frauen verlegen wird. Ich habe vor der Sendung mit der Programmchefin Heide Kloth gesprochen und sie zuerst gefragt, warum sie sich diesen Namen gegeben haben, der sich ja offensichtlich an die New Yorker Echo Press anlehnt, auch ein Imprint von HarperCollins.
Die Echo Press ist unser Namensgeber und im Frühjahr jetzt hat die Echo Press ihr 50-jähriges Jubiläum, gehört seit 1999 zu HarperCollins. Unser Programm ist allerdings ganz eigenständig. Wir verlegen Bücher nur von Frauen, sind auch nur Frauen bei uns im Team und die Programmgestaltung ist ganz unabhängig von Echo Press.
Das heißt, Sie haben mit Ihrem neuen Programm, also nur Bücher von Frauen zu verlegen, auch völlig freie Hand?
Ja. Also wir überlegen uns gemeinsam, welche 5 Bücher da ins Programm passen könnten und haben keinerlei Vorgaben, was wir da verlegen wollen. Wir suchen ganz unterschiedliche Bücher. Alle 5 Bücher haben für mich etwas sehr Zwingendes. Das heißt, ich bin mir bei jedem Buch von der ersten Lektüre an sehr sicher, dass wir das verlegen wollen. Die 5 Autorinnen schreiben ganz unterschiedliche Bücher, haben Themen wie Herkunft, Identität, Trauer und Verlust und passen in der Konstellation eben einfach sehr gut in unser Programm.
Gut. Heide Kloth, ich behaupte nun mal, dass Autorinnen zumindest in der westlichen Hemisphäre nicht unbedingt mehr ein Nischendasein führen. Also zeitgenössische Schriftstellerinnen sind ja eigentlich doch recht gut platziert in den Verlagen. Warum dann eigentlich diese geschlechtsspezifische Ausrichtung?
Wir wollen den starken literarischen Stimmen den Raum geben, der ihnen gebührt. Leider ist es ja tatsächlich nach wie vor so, dass in vielen Literaturprogrammen die Männer dominieren. Und das wollen wir ändern. Deswegen in der Konsequenz gibt es das sonst nicht. Das heißt, wir verlegen Bücher nur von Frauen, sind nur Frauen im Team und auch all unsere Cover sind von Frauen gestaltet, weil wir dem weiblichen Blick auf die Welt Raum geben wollen. Ein Raum, den es noch nicht gibt. Und wir glauben, dass es das leider heutzutage noch braucht. Es wäre schön, wenn es gleichberechtigt wäre, aber leider ist es ja nach wie vor so, dass immer noch mehr Männer in Literaturverlagen verlegt werden, auch mehr männliche Autoren vom Feuilleton besprochen werden. Und solange das so ist, glauben wir, dass es nötig ist, Frauen diesen Raum zu bereiten, indem wir einen ganz eigenen Verlag nur für Frauen anbieten.
Auf welches Publikum zielen Sie denn?
Lesen dürfen unsere Bücher natürlich sehr gerne alle. Das heißt, für Frauen ist es ja normal, man wächst damit auf, dass man mehr Bücher von Männern liest. Irgendwann stand ich auch mal vor meinem eigenen Bücherregal, habe gezählt und festgestellt, dass ich doch mehr Männer im Bücherregal habe und wollte das gerne ändern.
Ein Verlag, der sich nur auf Literatur von Frauen konzentriert, muss, wie ich finde, mit einem interessanten Profil daherkommen. Also inhaltlich gesehen, ab März erscheinen bei ECO die ersten 5 Bücher. Sie haben darauf eben schon verwiesen, alles Romane, fast alle aktuell, neu und frisch. Heide Kloth, sagen Sie etwas zum Konzept. Was beinhaltet Ihr erstes Programm?
Das Konzept sind eine Mischung aus deutschen und internationalen Stimmen. Wir haben immer eine Wiederentdeckung im Programm und sonst auch viele Debüts. Wir haben 2 deutschsprachige Autorinnen. Das eine Buch ist Ale von Katharina Höftmann-Chiobutaru, eine deutsch-israelische Geschichte. Dann haben wir Bianca Nafrath mit Ist das jetzt, wenn du mich liebst? Und wir haben Katja Ketto, die Finnin, mit Die Unbezwingbare. Dann Joyce Carol Oates mit Blond, die Neuausgabe dieses großartigen Klassikers, der einen zum ersten Mal einen weiblichen Blick gibt auf Marilyn Monroe. Und dann haben wir noch Meg Mason mit Was wir wollen.
Ist das sozusagen programmatisch so vorgezeichnet, dass das auch in den nächsten Programmen so diese Mischung ergeben soll, also zum Beispiel mit einer Klassikerin wie Oates?
Ja, wir werden auf jeden Fall in jedem Programm eine Klassikerin verlegen, weil es ja gerade in der Vergangenheit auch sehr oft der Fall war, dass Frauen nicht den Rahmen bekommen haben, den sie hätten haben sollen. Der Literaturkanon ist ja leider auch nach wie vor noch männlich dominiert und das wollen wir mit unserem Verlag ändern.
Nun haben wir es hier mit fiktionalen Erzählwerken zu tun, Heide Kloth. Inwieweit wäre denn auch eine Mischung von Roman, Essay, gesellschaftspolitisch interessanten Sachbüchern von Frauen bei ECO denkbar und sinnvoll?
Wir glauben, dass Literatur einen anderen Zugang zu den Themen erlaubt. Natürlich gibt es auch tolle Sachbücher von Frauen, aber das ist eine unterschiedliche Herangehensweise an diese Themen. Und wir wollen eben der Literatur den Raum geben, also über Figuren, an denen man sich reiben kann oder mit denen man sich identifiziert, den Zugang zu den Themen zu gewinnen, über die Sprache, die einen begeistert oder auch die Handlung, die einen packt, eben alle Möglichkeiten der Literatur ausschöpfen.
Heide Kloth, die Programmchefin des neuen ECO Verlags, der ab März mit 5 Romanen von Frauen auf dem deutschen Buchmarkt präsent sein wird. Das sind die Bücher von Katharina Höftmann, Bianca Nawrat, Meg Mason, Katja Ketju und als Neuausgabe eines Klassikers ist auch Joyce Carol Oates mit Blond, einem Roman über Marilyn Monroe, mit von der Partie. Auch der Übersetzer Frank Henseleit hat im Herbst des vergangenen Jahres einen neuen Verlag ins Leben gerufen, den Cupido Verlag mit Sitz in Köln. Schwerpunkte des Verlags sind Übersetzungen aus dem spanischsprachigen Raum, auch aus dem Portugiesischen, Katalanischen und aus dem Arabischen. Zu den ersten Veröffentlichungen gehört ein Reisebericht der ukrainischen Autorin Sofia Jablonska, 1907 in der Ukraine geboren, 1971 in Frankreich gestorben. Der Charme von Marokko, so lautet der Titel. Reiseberichte liegen dem Neuverleger Henseleit nach eigenem Bekunden am Herzen und so trifft es sich doppelt gut, dass Jablonska 1929 Marokko bereiste. Ein Land, in dem sich die spanische und die arabische Kultur seit Jahrhunderten begegnen. Tobias Lehmkuhl hat das Buch Der Charme von Marokko von Sofia Jablonska gelesen.
22 Jahre alt war Sofia Jablonska, als sie sich 1929 auf den Weg machte, um Marokko zu bereisen. Sie stammte aus der Nähe von Lemberg, das bei ihrer Geburt noch zur KUK-Monarchie gehörte, begriff sich selbst aber als Ukrainerin, Einwohnerin eines Landes mithin, das von Berlin oder Paris aus gesehen damals noch höchst exotisch wirkte und selbst wiederum Reisende anzog, die dort im Osten eine andere Kultur und auch einen anderen Zivilisationsgrad vermuteten. Jablonskas Hintergrund aber war durchaus urban, mitteleuropäisch und so fiel ihr, als sie in Marokko eintraf, zuerst die Abwesenheit von Industrie auf, und dadurch bedingt die ganz andere Anmutung einer Stadt wie Marrakesch.
Heiter ist es hier und so hell, dass es mich drängt, auf die Knie zu fallen, die Hände zum Himmel zu heben und dem Sonnengott zu danken. Das Zartrosa und Gelb der Häuser verschmelzen mit den noch helleren Farben der Dächer, mit dem saftigen Grün der Orangen- und Zitronenbäume, der Palmen und dem Blau des Himmels. Hier gibt es keine grauen Häuser mit schwarzen Spitzdächern, keine staubigen, kraftlosen Bäume, keine Fabrikschlote, die Tag und Nacht schwarzen Rauch, Benzinwolken und Teer in die Stadt blasen. Hier gibt es auch keine städtische Schwermut.
Neben Tanger ist Marrakesch nicht nur zu jener Zeit das fast schon mythische Ziel vieler Autoren. Ob Pierre Loti im 19. oder Elias Canetti und Hubert Fichte im 20. Jahrhundert, alle zeigten sich fasziniert von der Anders- und Fremdartigkeit dieser großen Stadt. Vor allem der Jemaa el-Fna, der Platz der Gehängten, zieht heute noch jeden Besucher magisch an. Auch Sofia Jablonska staunt über das Markttreiben, über die Geschichtenerzähler, die dort sitzen und hunderte Zuhörer in ihren Bann schlagen. Sie beobachtet die Zauberheiler, Tänzer und Schlangenbeschwörer und erlebt Momente kollektiver Ekstase.
Wenn die Trance der Menge ihren Höhepunkt erreicht, kniet sich der Feuerschlucker hin, schiebt sich den lodernden Feuerstab in den Mund und schluckt die Feuerzungen. Die Haut an den Lippen und am Kinn glüht. Der Wind weht den Geruch nach verbranntem Fleisch durch die Luft. Unbändig schlägt das Tamburin und die tobende Menge heult, johlt und zerfetzt sich die Körper.
Auf den ganz anders temperierten Mitteleuropäer macht die Reaktion der Masse natürlich ähnlich Wirkung wie das Flammenspiel selbst. Zum Glück gelingt es Jablonska, für einige Kapitel die touristische Beobachterperspektive zu verlassen und tatsächlich einen Blick hinter das Spektakel und hinter die Fassaden der so weißen Häuser zu werfen. Sie lernt einen gut situierten Marokkaner kennen, einen sogenannten Kaid, wird von ihm zu Speis und Trank geladen und darf sogar seinen Harem bewundern, samt Tanzvorführung. Ein Privileg, das viele europäische Orientreisende gerne genossen hätten. Der Kaid will Sofia Jablonska sogar, so erzählt sie zumindest, eine seiner Haremsdamen, ein 11-jähriges Mädchen, zum Geschenk machen. Angeblich aber will es lieber bei seinem angestammten Herrn bleiben. Jablonska, die immerhin 3 Monate in Marokko verbrachte, fühlt sich über die gewöhnlichen Touristen erhaben. Vor allem macht sie sich gerne über jene Amerikanerinnen lustig, die mit ihren adligen französischen Liebhabern für ein paar Tage die Stadt besuchen. Allerdings erfüllt sie in diesem Buch selbst über weite Strecken die Erwartungen, die zumindest ihre Leserinnen, sie veröffentlichte ihre Reportagen zuerst in den ukrainisch-galizischen Frauenzeitschriften Neues Haus und Werk, an den Besuch eines afrikanischen Landes gehabt haben dürften. Neben Schlangenbeschwörern und geheimnisvollen Harems gehört auch die Wüste zum Standardprogramm des Marokko-Reisenden. Und so düst Jablonska mit einem Begleiter und einem 15 PS Fiat los.
Wir passierten das Stadttor von Terudent. Langsam schob sich das Auto durch die schmalen Gassen der Altstadt. Araber und Berber sprangen mit einem Schrei zur Seite, als sie das Auto erblickten, und versteckten sich in ihren Häusern oder hinter Bäumen. 2 beladene Kamele, die gerade majestätisch die Straße überquerten, drehten sich um, als sie das Rattern des Motors hörten, schrien markerschütternd und rannten wie angestochen vor dem fremdartigen Ungetüm davon.
Klingt das schon einigermaßen klischeehaft, gerät der Rest des Wüstenausflugs zu einer wahren Räuberpistole samt Wassermangel, Berberangriff und Fata Morgana. Da gehen mit Jablonska sozusagen die Kamele durch. Sympathisch ist dieses Buch dennoch. Von Claudia Date gekonnt übersetzt, mit vielen Fotografien versehen und einem informativen Nachwort von Olena Haleta, präsentiert es uns eine hierzulande gänzlich unbekannte Autorin, wie sie dabei ist, sich selbst als Reiseschriftstellerin zu erfinden. Eine Pionierin, die noch vor den großen weiblichen Asienreisenden der 30er Jahre, Ella Mailart und Annemarie Schwarzenbach, auf eigene Faust einen anderen Kontinent erkundet. 2 weitere ihrer Travelogues, China, das Land aus Reis und Opium, sowie Ferne Horizonte, der Bericht einer Reise durch die Südsee, sind bereits angekündigt.
Tobias Lehmkohl stellte den Reisebericht Der Charme von Marokko von Sofia Jablonska vor. Er ist in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Claudia Date im Kölner Cupido Literaturverlag erschienen. 136 Seiten, 24,80 €. Schauen wir noch auf das Büchermarktprogramm am Wochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser wird meine Kollegin Dina Netz moderieren und dann unter anderem das Buch Luftschlösser sind schwer zu knacken von Antje Leser vorstellen. Am Sonntag ist dann unser Buch der Woche Helmut Lehtens autobiografisches Buch, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Heute Nacht ab 0.05 Uhr gibt es wieder eine neue Ausgabe unserer Krimisendung Blue Crime und jetzt gleich nach den Nachrichten machen die Kollegen von Forschung aktuell weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.